Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Es geht um den größten Betrugsfall in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wirecard war einst ein Star in der Branche der Finanzdienstleister, ging aber pleite und brachte Banken und auch Kleinanlegerinnen und Kleinanleger um Milliarden. Heute hat der Gerichtsprozess gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun begonnen. Wir berichten darüber in dieser Sendung. Und außerdem LNG-Terminals. Warum viele von ihnen in Deutschland laut einer Studie überflüssig sein könnten? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und ein Spagat in Sachen Kohle in Südafrika und steuerliche Ausnahmen, warum sie die Preise auf dem Immobilienmarkt mit angeheizt haben. Sein Gesicht haben Sie vielleicht auf einem Flughafen oder Bahnhof schon einmal gesehen. Auf einem Foto ist sein Gesicht einmal glatt rasiert, auf einem anderen trägt er Poloshirt und Vollbart. Jan Marschalek, die einstige Nummer 2 bei Wirecard, befindet sich seit über 2 Jahren auf der Flucht und wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Die Fahndungsposter erinnern Passantinnen und Passanten immer wieder an den größten Wirtschaftsbetrug der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Behörden werfen Marschalek im Fahndungsschreiben gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor und sie nennen dann den Namen eines weiteren Beschuldigten. Dr. Braun steht da. Markus Braun war der Vorstandsvorsitzende von Wirecard und befindet sich seit über 2 Jahren in Untersuchungshaft. Heute begann der Gerichtsprozess gegen ihn in München. Michael Watzke, unser Reporter, unser Korrespondent, ist für uns vor Ort. Sie sitzen noch immer im Gerichtssaal, sind kurz für uns rausgegangen. Welche Stimmungen, welche Inhalte haben Sie wahrgenommen?
Es ist eine gleichzeitig nüchterne und doch vor Spannung knisternde Stimmung in diesem Keller der Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Ein großer Saal, viele Journalisten, viele Zuschauer und vorne der Richter und daneben die Angeklagten. Zusätzlich spannend ist es dadurch, dass auch noch ein psychiatrischer Sachverständiger im Gericht sitzt. Das ist eine Überraschung. Norbert Nedopil, ein Psychiater. Wen genau er begutachten soll, ob die Angeklagten oder wen, welchen der Angeklagten, das wollte ein Gerichtssprecher heute nicht sagen. Der Prozess läuft immer noch und verläuft mit der Verlesung der Anklage, die 90 Seiten dick ist. Allein dieser Anklagesatz, die Anklageschrift selber ist über 400 Seiten lang. Es ist, geht wirklich in kleinste Details der Unternehmensabschlüsse und deutlich wird, dass die Staatsanwaltschaft behauptet, dass diese Bande, die Wirecard gebildet hat, diese kriminelle Bande aus mindestens 5 Köpfen bestand, dem CEO Markus Braun, dem Statthalter von Wirecard und der Tochtergesellschaft in Dubai Oliver Bellenhaus, dann dem Chefbuchhalter von Wirecard, dem Asienchef, nämlich Jan Marschalek, Sie haben ihn erwähnt, und dem früheren Finanzchef. Die sollen sich abgesprochen haben, sich zusammengeschlossen haben, um die Bilanzsumme und das Umsatzwachstum von Wirecard durch das Vortäuschen von Drittpartnergeschäften aufzublähen, Geschäften, die es gar nicht gab. Mehr als 50% der Umsätze und sogar mehr als 90% der Gewinne sollen erfunden gewesen sein. Wie das gehen konnte bei einem DAX-Konzern, das muss die Staatsanwaltschaft, das muss das Gericht in den nächsten 2 Jahren, so lange wird der Prozess wahrscheinlich dauern, herausfinden.
Wie haben Sie den Angeklagten Markus Braun erlebt?
Also er ist heute in einem dunklen Rollkragenpulli aufgetreten, so wie man ihn von früher kannte. Hat immer so ein bisschen an Steve Jobs von Apple erinnern wollen. Er wirkt ein bisschen abgemagert, aber ansonsten sieht er eigentlich so aus wie immer. Und das Spannende ist, dass er genau also 2 Meter vor dem anderen Angeklagten sitzt, nämlich Oliver Bellenhaus. Und die beiden sind zu Feinden geworden. Sie sind absolute Gegner, denn der eine behauptet, ich habe von nichts gewusst und bin von den anderen betrogen worden, unter anderem von Oliver Bellenhaus. Und der wiederum hat sich zum Kronzeugen der Staatsanwaltschaft gemacht. Er sagt, er wird kooperieren und er erzählt alles, was er weiß. Und das sagt, und das bedeutet eben, er selber sei schuldig geworden, aber eben auch die anderen Angeklagten und darunter Markus Braun, der Kopf dieser kriminellen Bande gewesen sein soll.
Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, aber lassen Sie uns noch kurz auf Jan Marschalek schauen. Gibt es irgendeine Vermutung, wo er ist, irgendeine Chance, dass auch ihm der Prozess gemacht wird?
Er soll in Russland sein. Vielleicht schaut er sich oder hört er sich diesen Prozess an aus einer Datscha bei Moskau. Ob er jemals ausgeliefert wird, Sie haben vorher berichtet, Brittany Griner ist von den Russen ausgeliefert worden, im Austausch zurück in die USA gekommen. Vielleicht wird das irgendwann auch mit Jan Marschalek passieren. Ich allerdings bezweifle dran. Ich glaube, der wird als Geist hier im Prozesssaal weiter wabern. Aber Markus Braun wird wahrscheinlich mit den anderen zusammen der Einzige sein, dem der Prozess gemacht wird.
Einschätzungen von unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke waren das. In diesen Tagen ist immer wieder von LNG die Rede. Liquid Natural Gas, GAS, so heißt das auf Englisch, soll es ermöglichen, Gas über weite Strecken in flüssiger Form zu transportieren. Das Erdgas aus Übersee soll damit die fehlenden Energielieferungen aus Russland ersetzen. In Deutschland werden jetzt im Eiltempo 11 LNG-Terminals gebaut, die viel Geld kosten. Doch eine neue Studie kommt jetzt zum Ergebnis, so große Kapazitäten brauchen wir gar nicht. Georg Ehring.
Kurzfristig ist Gas in der Tat knapp. Für das New Climate Institute in Köln sind die Ausbaupläne trotzdem massiv überdimensioniert. Wenn alle Pläne umgesetzt würden, dann würde dies den Import von 73 Milliarden Kubikmetern Gas jährlich ermöglichen, 50% mehr als vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine aus Russland importiert wurde. Dabei könne schon jetzt, also ohne neue Terminals, mehr Gas bereitgestellt werden, als in diesem Jahr verbraucht werde, Professor Niklas Höhne, Gründer des New Climate Institute.
Das ist einmal so schon überdimensioniert, aber dabei vergisst man ja, dass wir jetzt schon angefangen haben, Gas einzusparen und wir müssen langfristig ja auch auf null Gas kommen. Also wir müssen weiter einsparen, wenn wir tatsächlich klimaneutral werden wollen. Und jetzt schon sind die Nachbarn dabei, mehr einzuspeisen, also mehr aus Norwegen und mehr aus Niederlanden.
Wenn Deutschland seine Klimaziele ernst nimmt, dann geht dies Höhne zufolge schon in naher Zukunft nur mit deutlich weniger Gas. Der Gasverbrauch müsse schon im Jahr 2030 um 20-30% unter dem Niveau von 2021 liegen und danach schnell weiter sinken. Die Ausbaupläne sind demnach eine Art Wette gegen den Klimaschutz und das bei vielen Projekten mit staatlicher Unterstützung. Niklas Höhne.
Die Investoren bauen diese Flüssiggasterminals, insbesondere die langlebigen, weil sie davon ausgehen, dass diese Klimaschutzziele nicht erreicht werden. Und das, wenn die Klimaschutzziele nicht erreicht werden, das wäre ein Bruch mit dem nationalen Klimaschutzgesetz, das wäre ein Bruch mit den internationalen Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist. Also das wäre durchaus problematisch.
Die Investoren halten die Ausbaupläne dagegen für angemessen. Tim Kehler, Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas, begründet dies mit erforderlichen Sicherheitsmargen.
Ausreichend heißt für uns in der Gaswirtschaft, dass der Ausfall auch des größten Zuleitungsstranges verkraftet werden kann. Und das ist eben nicht, so wie es in dieser Studie angenommen ist, derzeit die Zuleitung über Belgien oder Niederlande, sondern es ist eben auch die Pipeline, die aus Norwegen kommt. Nur wenn wir diese Ausfälle, die durch technische Gegebenheiten, aber vielleicht auch durch andere Randbedingungen entstehen können, kompensieren können, haben wir ein wirklich sicheres Energiesystem.
Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hält es für erforderlich, sich beim Gasimport breiter aufzustellen. Überkapazitäten werde es auch deshalb nicht geben, weil die schwimmenden Terminals geleast werden und die Verträge deshalb auch gekündigt werden könnten. Zudem seien die Betriebsgenehmigungen bis zum Jahr 2043 befristet, sofern die Terminals nicht für den Import von klimaneutralem Wasserstoff ausgerüstet seien.
Georg Ehring, und wir bleiben bei der Energie. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der ist in den letzten Tagen ins südliche Afrika gereist. In Südafrika ging es auch um die Kohleindustrie des Landes. Habeck musste hier Fingerspitzengefühl beweisen, denn einerseits will Deutschland Südafrika helfen, seine enorme Abhängigkeit von der Kohle zu reduzieren. Andererseits kaufen deutsche Unternehmen große Mengen des klimaschädlichen Energieträgers ein. Jörg Münchenberg berichtet.
In Südafrika gehört es zum Alltag. Fast täglich fällt der Strom aus, manchmal länger, manchmal kürzer, um das Stromnetz zu entlasten. Die wirtschaftlichen Schäden sind enorm. Gleichzeitig gilt das Land als einer der größten CO2-Emittenten der Welt. Billige Kohle deckt über 80% der heimischen Energieerzeugung ab. Gleichzeitig hängen an der Branche direkt 90.000 Jobs. Insofern steht das Land beim Umbau in eine klimafreundliche Energieerzeugung vor einem schwierigen Weg. Das weiß auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen beim Besuch des staatlichen Energieerzeugers Eskom.
Just Transition heißt eben gerechten Übergang hinzubekommen, nicht nur Investitions- und Entscheidungssicherheit für die Seite der Produktion zu schaffen, sondern auch den sozialen Ausgleich immer mitzudenken, die Bergarbeiter, die jetzt in den Minen arbeiten, und das sind wirklich viele, denen eine Jobperspektive zu geben, den Regionen eine Jobperspektive zu geben, so ähnlich wie wir es aus dem Rheinischen Revier oder aus der Lausitz kennen. Die Diskussionen sind ganz ähnliche.
Für den Rückzug Südafrikas von der Kohle hat der Westen viel Geld in Aussicht gestellt. 8,5 Milliarden Dollar haben Europa, die USA und Großbritannien zugesagt. Deutschland hatte seinen Anteil auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh noch einmal um 300 Millionen Euro erhöht. Doch Experten bezweifeln, ob diese Mittel für den Umbau ausreichen werden. Zumal ein Großteil der von den Industriestaaten bereitgestellten Gelder nur geliehen werden soll. Für den südafrikanischen Minister für Staatsbesitz, Pravin Gordhan, ist die Sache deshalb klar. Südafrika wird seinen Teil zum Klimaschutz durch den schrittweisen Übergang von der Kohle zu den erneuerbaren Energien leisten. Aber dieser Übergang muss von den Industriestaaten bezahlt werden. Wie es funktionieren wird, muss sich in den nächsten Dekaden zeigen. Ohnehin ist das mit dem moralischen Zeigefinger so eine Sache. Denn während die Industriestaaten Südafrika zum Kohleausstieg drängen, ist gleichzeitig die Nachfrage nach südafrikanischer Kohle aus Europa deutlich gestiegen. Die Energiekrise hat zumindest vorübergehend einiges verschoben. Was aber Südafrika nur alleine verändern kann, ist die weit verbreitete Korruption. Ein Grund auch für die Ineffizienz der südafrikanischen Stromversorgung. Gordhan räumt Probleme ein, verweist aber auch auf die Fortschritte im Land. Korruption wird nun bestraft. Die müssen jetzt vor Gericht erscheinen, auch die in Uniform. Vielleicht sollte man besondere Gefängnisse für diese Leute bauen, um hier eine klare Botschaft auszusenden. Gefragt nach der Versorgungslage in Deutschland, zeigte sich der zuständige Wirtschaftsminister übrigens zuversichtlich. Die Gasspeicher seien gefüllt, die Zulieferung durch die europäischen Nachbarländer gesichert und die schwimmenden Flüssiggasterminals in Bau.
Deswegen kann ich sagen, mit dem Wissen von heute, dass wir keine Blackout-Szenarien über den Winter wegen Unterversorgung der Kapazitäten zu befürchten haben.
Jörg Münchenberg berichtete und begleitete den Wirtschaftsminister nach Südafrika. Seit Jahren steigen in deutschen Großstädten die Miete. Es fließt anlagesuchendes Kapital, so heißt es, in Immobilien. Ein Grund, der Zuzug in die Städte, der stockende Neubau ist auch ausschlaggebend. Aber eine heute veröffentlichte Recherche, die zeigt, dass auch steuerliche Ausnahmen eine Rolle bei den Preissteigerungen gespielt haben könnten. Ein Beitrag von Markus Wolf und Nico Schulz. Der Beitrag ist Teil einer Recherche von Investigate Europe.
Bei einer Demonstration in Berlin fordern tausende Menschen stärkere Bemühungen zur Umverteilung von Vermögen. Mit dabei die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die eine Vergesellschaftung von Wohnraum fordert. In zahlreichen deutschen Städten steigen die Preise für Wohnraum. Dass dabei auch Steuerbegünstigungen eine Rolle spielen, wurde bisher nur sehr wenig diskutiert.
Es ist klar, dass die Preise von Immobilien sehr, sehr stark mit der steuerlichen Behandlung zu tun haben. Und insofern ist, glaube ich, auch unabweisbar, dass solche Besteuerungslücken die Preise von Immobilien in die Höhe treiben.
Das sagt einer der führenden deutschen Ökonomen, Clemens Fuest. Er bekommt Unterstützung von Sebastian Eichfelder, Professor für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Universität Magdeburg, der auf Anfrage für Investigate Europe die jährlichen Überinvestitionen, auch Fehlallokation genannt, in Deutschland kalkulierte. Bis zu 110 Milliarden Euro fließen nur wegen der Steueranreize in den Immobiliensektor, so Eichfelder. Der Betriebswirt hat das jährliche Investitionsvolumen im Immobiliensektor geschätzt und dann anhand der um etwa ein Viertel niedrigeren Steuerlast im Sektor berechnet, wie viel Geld durch Steuerausnahmen fehlgelenkt wird. Nach der gleichen Methode berechneten Ökonomen die entsprechenden Summen auch für weitere europäische Länder und kamen auf ähnliche Größenordnungen. Hochgerechnet auf die Europäische Union dürfte es sich um einen Betrag im hohen dreistelligen Milliardenbereich handeln. Verbände der Wohnungswirtschaft argumentieren, dass höhere Steuern es unattraktiver machen könnten, in Neubau zu investieren und dass dadurch die Wohnungskrise noch verschärft werden würde. Das hält Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit allerdings für eine Illusion.
Also anstatt zu sagen, wir versuchen den Geldstrom auf den Immobilienmarkt zu leiten, in der Hoffnung, dass ein paar Tropfen davon am Ende auch im Neubau landen, kann man sagen, wir nehmen uns einfach einen Teil des internationalen Geldstroms und investieren den ganz gezielt eben in Neubau.
Ein Großteil der Privilegien betrifft in Deutschland ohnehin nicht speziell den Neubau, sondern den Kauf und Verkauf sowie das Betreiben von Immobilien. Immobilienunternehmen profitieren unter anderem von Lücken bei der Gewerbesteuer, der Grunderwerbsteuer und Möglichkeiten für die Abschreibung von Immobilienwerten. Der Politik ist das Problem bekannt, zum Beispiel die teilweise Befreiung von Immobiliengesellschaften von der Gewerbesteuer. Unter anderem der größte Vermieter Deutschlands, der Vonovia-Konzern, weist in seinem Geschäftsbericht für 2021 Gewerbesteuereffekte in Höhe von 215 Millionen Euro aus. Auf Anfrage teilt Vonovia mit, es handele sich bei den Kürzungen der Gewerbesteuer nicht um eine Begünstigung gegenüber anderen Unternehmen, vielmehr sei das Ziel eine Gleichstellung mit allen anderen Steuerpflichtigen, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Ob die steuerliche Behandlung tatsächlich ausschlaggebend für den Run auf Immobilien in den letzten Jahren war, daran hat der Immobilienmarktexperte Jochen Möbert von Deutsche Bank Research leichte Zweifel.
Also steuerliche Vorteile bei der Einbuchung von Gewinnen spielen natürlich für Investoren eine Rolle. Aber als erstes muss man mal Gewinne machen. Und das ist nicht der Grund, dass die Gewinne entstanden sind, sondern ist nur der Grund, dass man vielleicht dann höhere Nachsteuergewinne hatte. Also ich denke, da kann man klar unterscheiden.
Für Hans Volkens vom Branchenverband ZIA, dem Zentralen Immobilienausschuss, ist die Nutzung bestehender legaler Steuerausnahmen sogar unternehmerische Pflicht.
Sie haben immer das Recht und als gewerbliches Unternehmen mit der Verwaltung von Geld von Dritten immer zu versuchen, auf legale Art und Weise Steuern einzusparen.
Die Ampelkoalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag auf eine Neuregelung der Grunderwerbsteuer geeinigt, um der Umgehung durch sogenannte Share-Deals einen Riegel vorzuschieben. Bei diesen Deals kauften Investoren in der Vergangenheit auf dem Papier Anteile an Immobiliengesellschaften und somit eben nicht die Immobilie selbst. Es fiel oft keine Grunderwerbsteuer an. Bedeutende andere Ausnahmen, vor allem die Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne bei Privatpersonen nach 10 Jahren, als auch die Gewerbesteuerausnahmen, bleiben vorerst weiter bestehen.
Markus Wolf berichtete. Mal ehrlich, waren Sie auch schon mal im Homeoffice und haben sich nicht ganz so fein rausgeputzt wie in Zeiten von regelmäßigen Bürozeiten? Oder haben Sie sich mal nicht rasiert oder keinen Lippenstift aufgetragen, weil man das unter einer Corona-Schutzmaske ohnehin nicht sieht? Für die Kosmetikindustrie sind das relevante Fragen. Sie litt unter der Pandemie, weil der Bedarf an sich rausputzen deutlich sank. Hat sich das mittlerweile geändert? Die Branche hat heute Bilanz gezogen. Brigitte Scholtes.
Auf das Äußere legen die Bürger wieder Wert. Bei sich selbst, aber auch in der Wohnung. Diesen Eindruck vermitteln jedenfalls einige, die der IKW, der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel, befragt hat.
Ich brauche auf jeden Fall meine Tagescreme. Vaseline mache ich auf jeden Fall immer drauf, fürs Parfüm danach, Deo, Zahnpasta, Zahnseide, alles mögliche. Also ist schon sehr wichtig, ohne geht's auf jeden Fall nicht. Ich finde das schon ziemlich penibel.
Also putzen macht mich schon glücklich. Ich putze nicht gerne, nein.
Putzen vermittelt mir ein Prinzip der Grundordnung und ohne Grundordnung und Sauberkeit fühle ich mich irgendwie in meiner Lebensqualität gestört.
Aus welchen tieferen psychologischen Gründen auch immer man auf Pflege von Körper und Wohnung Wert legt, die meisten VerbraucherInnen schätzten die Produkte der Branche, sagt Georg Held, L'Oréal-Geschäftsführer und IKW-Präsident.
Trotz Krieg und Krise, auch in diesem Jahr erfüllen Schönheitspflege und Haushaltspflege ihre Rolle als echte Stabilitätsanker. Nach der Öffnung des gesellschaftlichen Lebens will man nun wieder ausgehen, sich stylen, einfach gut aussehen. Diese Veränderung ist an unserer Geschäftsentwicklung ablesbar. Der Umsatz mit dekorativer Kosmetik und Düften steigt. Auch der heimische Schlabberlook ist passé.
Also gaben die VerbraucherInnen nicht nur für Shampoo, Deo, Düfte, Hautcreme oder Lippenstift mehr Geld aus, sondern auch für Wasch- und Putzmittel. Seife allerdings benötigten sie kaum. Da hatten sich viele in der Corona-Pandemie offenbar zu üppig eingedeckt. Insgesamt setzte die Branche in Deutschland knapp 19,5 Milliarden Euro um. Das war ein Plus von 4,2%. Doch mehr Produkte konnte man nicht unbedingt dafür kaufen, denn auch in dieser Branche gehen die Preise nach oben. Um wie viel? Dazu macht der Verband keine Angaben. Der Großteil der Belastung werde aber von den Unternehmen getragen, versichert er. Die Endverbraucherpreise setze der Handel fest. Das Statistische Bundesamt aber hat errechnet, dass seit Jahresbeginn vor allem Zahncreme, Duschgel oder Deo deutlich teurer wurden. Bis Oktober nämlich um zwischen 15 und 17%. Die Reaktion der VerbraucherInnen ist deutlich. Sie greifen häufiger zu Handelsmarken. Deren Marktanteil ist nach Berechnungen der GfK-Konsumforscher je nach Bereich um zwischen 25 und 40 Prozentpunkte auf zwischen 71 und 77 Prozent gestiegen. Doch auch die Hersteller dieser Branche seien in den vergangenen beiden Jahren nicht verschont geblieben von den Marktthemen wie gestörten Lieferketten, Rohstoffknappheiten oder steigenden Kosten, sagt IKW-Präsident Held.
Was sich aber seit Februar auf den Energie- und Rohstoffmärkten abspielt, ist im negativen Sinne außergewöhnlich. In dieser Gemengelage gerät auch unsere Industrie an die Grenzen der Belastbarkeit.
Die Aussichten für das kommende Jahr sind deshalb nicht sonderlich rosig. 2,5% Umsatzwachstum erwartet die Branche. Doch auch die Inflationsrate steigt weiter. Mit 7,5% rechnen Ökonomen insgesamt für das kommende Jahr.
Suchmaschinen müssen Einträge unter bestimmten Umständen löschen, hat heute der Europäische Gerichtshof entschieden. Gigi Deppe berichtet.
Suchmaschinen wie Google werden in Zukunft genauer prüfen müssen, welche Ergebnisse sie auflisten. Der oberste Gerichtshof der EU präzisiert seine Rechtsprechung. Wenn nachgewiesen ist, dass eine Webseite offensichtlich unrichtige Inhalte enthält, darf diese Seite nicht mehr bei den Suchergebnissen auftauchen. In der Abwägung zwischen Informationsfreiheit, was man also im Netz finden kann, und dem Schutz der Persönlichkeit von Betroffenen, hat die Suchmaschine abzuwägen. Sofern offensichtlich ist, dass etwas nicht stimmt, geht das Recht der Betroffenen vor. Dafür muss derjenige, der sich gegen falsche Informationen wehrt, nicht extra von einem Gericht feststellen lassen, dass hier etwas unrichtig ist. Und weil Fotos einen besonders schweren Eingriff bedeuten, muss die Suchmaschine bei den sogenannten Thumbnails, also den kleinen Bildern in der Ergebnisliste, ganz besonders vorsichtig sein. Geklagt hatte ein Ehepaar, das Geldanlagemodelle anbietet. Eine US-amerikanische Webseite hatte kritisch über ihre Anlagemodelle berichtet. Das Ehepaar behauptet, diese Webseite würde mit falschen Behauptungen erpressen. Die Behauptungen würden gelöscht, wenn die Betroffenen Geld zahlen. Google hatte abgelehnt, die Artikel der Webseite aus seiner Ergebnisliste zu entfernen, weil nicht klar sei, was stimmt. Jetzt kommt es also darauf an, dass das Ehepaar belegt, dass es sich offensichtlich um Falschinformationen handelt.
Und jetzt gehen wir an die Börse. In Frankfurt am Main zu Claudia Werle, Tag 1 des Wirecard-Prozesses. Wo steht die Wirecard-Aktie?
Ja, am Nachmittag wirklich nur noch bei einem Cent. Zum Vergleich, Mitte Juni 2020, also vor dem großen Crash, da wurden Wirecard-Papiere noch mit 104 Euro gehandelt.
Und jetzt gestehe ich habe mich heute gefragt, warum gibt es überhaupt 2,5 Jahre nach der Pleite noch eine Wirecard-Aktie?
Gut, das ist im Prinzip aus praktisch nur aus finanziellen Gründen. Zunächst mal Aktien von der Börse zu nehmen, das geht nicht so von jetzt auf gleich. Das ist ein verwaltungsrechtlicher Vorgang. Solch ein Delisting kostet Geld. Geld, das bei Wirecard ja momentan nicht vorhanden ist. Und was noch dazu kommt, das Insolvenzverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendeine Möglichkeit, dass die Anteilseigner noch etwas bekommen könnten. Und deswegen lässt sich der Insolvenzverwalter dieses Hintertürchen offen, auch wenn die Aktie wirklich kaum noch etwas wert ist.
Rüstungshersteller, man könnte manchmal auch sagen Waffenhersteller, profitieren in der Regel von Kriegen. Ein Rüstungshersteller, der größte in Deutschland, Rheinmetall.
Rheinmetall hat einen Munitionsauftrag von der Bundeswehr erhalten. Da geht es um einen Wert von über 570 Millionen Euro. Ja, die Rüstungsindustrie profitiert von kriegerischen Auseinandersetzungen. Sie profitiert auch davon, dass Staaten angesichts solcher kriegerischen Auseinandersetzungen ihre eigene Armee unter die Lupe nehmen. Wie ist sie ausgestattet? Was fehlt? Wo müsste modernisiert werden? Und das passiert im Moment in sehr, sehr vielen Staaten. Die Aktien von Rheinmetall heute 2,4% höher.
Die Wirecard-Aktie längst nicht mehr im DAX, auch wenn es sie weiterhin gibt. Wir schauen jetzt auf den Gesamtmarkt.
Ja, der DAX, ein hauchdünnes Plus. Er steht jetzt bei 14.268 Punkten. Abwarten ist angesagt in der kommenden Woche. Da äußern sich gleich mehrere große Notenbanken über ihren künftigen Kurs in Sachen Geldpolitik. Die US-Notenbank Fed gehört dazu, die EZB, die Bank of England, auch die norwegische Zentralbank. Dass die Zinsen angehoben werden angesichts der nach wie vor hohen Inflation, das gilt als eine ausgemachte Sache. Nun wird interessant werden, wie deutlich diese Maßnahmen ausfallen. Und das wiederum hat ja Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Währungsräumen und deswegen dieses Abwarten bei vielen Investoren.
Jetzt noch der Blick auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro gibt nach auf 1,0545 Dollar. Die Umlaufrendite von 1,75 auf 1,73% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet $1,787,90.
Claudia Werle in Frankfurt am Main. Besten Dank, sagt hier Benjamin Hammer.